저희 팟캐스트에 오신 것을 환영합니다.
Willkommen zum Podcast Sauerkraut und Kimchi mit
Sarah
und Silke.
안녕하세요. Sauerkraut und Kimchi.
안녕하세요. 반갑습니다.
Ich hoffe, euch geht's gut. Wie geht's dir, Sarah, heute?
Ja, ich muss sagen, heute geht's mir sehr gut. Genau. Wir haben eine gute Woche gehabt. Ich habe jetzt gestern und vorgestern Gruppenkurse gehabt. Das war so schön. Und ja, und jetzt ist gleich Wochenende. Ja. Wie geht's dir, Silke?
Ich bin ein bisschen angeschlagen. Es könnte sein, dass ich vielleicht ein bisschen huste, aber sonst geht's gut.
Ja.
Wir sind heute mit einem etwas ernsteren Thema eigentlich da. Das beschäftigt uns schon ein bisschen länger. Also wir haben auch, wie wir besprochen haben, welche Themen wir alle euch vorstellen wollen, war das definitiv ein Thema, das wir sagten, dass wir euch unbedingt erzählen möchten. Und es geht um die sogenannten Trostfrauen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon gehört habt. Ist ein Wort, was auch gern die Frauen selbst nicht gerne hören. Aber um was geht es in Trostfrauen? Es geht um die Zwangsprostitution von nicht nur koreanischen Frauen in Zeit des japanischen Krieges.
Genau. Also das ist ein ganz großes Thema in Korea. Die Koreanerinnen sagen selber Weambu, das ist wortwörtlich Trostfrau, aber wie die Silke richtig gesagt hat, das ist für sie ein ganz, ganz schlechtes, ganz schlimmes Wort. Es ist eigentlich eine Beleidigung für sie. Und man sagt ja dann, okay, wie wäre es dann mit Songnoye, mit Sexsklavinnen, ist natürlich für sie auch nicht schön. Ja. Und die Frauen, die das betrifft, die sagen dann selber, ich bin einfach, und dann sagen sie ihren Namen. Mhm. Aber ja, wir kennen es halt unter dem Namen.
Ja. Wie sind wir zu dem Thema gekommen? Für mich war es gar nicht bekannt noch am Anfang. Ich bin eigentlich wirklich erst auf dieses Thema draufgekommen, wie ich das koreanische Drama Tomorrow geschaut habe, wo es in jeder Folge um etwas anderes geht. Und da hat es eine Folge gegeben, wo es dann um die Trostfrauen gegangen ist. Diese Stunde habe ich durchgeheult, weil es mich so, oh Gott, ich muss jetzt schon wieder aufpassen. Also es kann sein, gleich auch mal für euch, dass wir wahrscheinlich heute sehr emotional werden, weil es für uns schon sehr, weil es uns sehr weh tut und wir teilweise unfassbar, was da passiert. Also ja, diese Stunde eigentlich durchgeheult und haben mir gedacht, Wahnsinn. Und ich glaube, da war es 11 in der Nacht, wie ich die Folge geschaut habe. Und ich habe mich dann noch einmal 2 Stunden in das Thema reingelesen, weil ich wissen wollte, um was es da geht.
Org.
Und ich bin einfach nur schockiert, was zu dieser Zeit passiert ist.
Ja. Das ist echt ein Thema, das die koreanische Geschichte eigentlich bis heute immer noch beschäftigt. Also das kann man auch aus Korea nicht wegdenken.
Ja. Es war nämlich so, dass die Regierung oder die höchsten Militärleute gesagt haben, um so ein bisschen den Kampfgeist der Soldaten zu stärken, damit sie sich ein bisschen austoben können, die Moral zu stärken, wie gesagt, Lager errichtet haben. Das sind die Komfortlager, haben sie in die Komforthauses, wo sie eben Frauen hingebracht haben, die den Männern sexuell zu Diensten sein mussten. Haben auch gesagt, sie machen das deswegen, damit die Geschlechtskrankheiten nicht mehr werden, damit, wenn wir Dörfer überfallen, keine Zwangsvergewaltigungen und Massenvergewaltigungen da sein. Deswegen gibt es diese Frauen, die dann den Männern zu Diensten stehen.
Genau.
Was am Anfang noch ganz spannend war, dass die japanische Regierung öffentlich nach solchen Frauen gesucht haben. Die haben eine Zeitungsannonce gestaltet und gesagt haben, wir brauchen wirklich die Trostfrauen, die den Männern zu Diensten sind. Haben natürlich auch einige Frauen angenommen. Mhm. Und dann wurde es aber leider schlimmer, weil es waren zu wenige Trostfrauen da.
Genau,
so ist es. Und was macht man dann?
Ja, man tut sie dann zwangs.
Genau.
Sozusagen zwingen oder unter Vorgaukelung falscher Tatsachen eben sie in eine Falle tappen lassen. Genau.
Genau.
Ja.
Und das waren so Themen wie, hilf uns doch in unserer Fabrik Sachen zu nähen.
Genau, so Soldatenuniformen.
Richtig. Oder du hast Schulden, arbeite bei uns und du kriegst Geld. Hilf den Soldaten als Krankenschwester, sing für sie, diese Dinge, hilf ihnen einfach und du kriegst Geld dafür.
Richtig.
Und dem war nicht so.
Genau, es gab aber auch einige Damen, die gesagt haben, dass sie wirklich gesehen haben, dass sie auch wirklich mit Gewalt sozusagen in so einen LKW dann gezogen wurden.
Genau.
Ja, richtig. Ja. Und weil du gemeint hast, eben warum sowas überhaupt errichtet wurde, Man sagt in Korea, dass das bei den Japanern besonders organisiert war, weil man weiß ja zum Beispiel, dass der Himmler, das erste Mal gab es das in Frankreich, auch solche Sex-Einrichtungen gab. Aber die Koreaner, also da gibt es jetzt ein Forschungszentrum, die sagen, das war bei den Japanern besonders gut organisiert, was sie halt total unterscheidet. Und die Frauen heißen auch Comfort Woman, weil die Soldaten, die Hierarchie war ja ganz brutal. Also innerhalb dieser Hierarchie im Bundesheer gab es auch viel Gewalt. Und die Leute, die dann im Bundesheer unten waren, denen sollte man so eine gewisse Art von Komfort zukommen lassen, dafür, dass sie so gehorsam waren und auch Schläge ausgehalten haben. Ja. Genau. Und den Frauen, und denen sollten auch saubere, von sexuellen Krankheiten befreiten Frauen zur Verfügung stellen. Ja. Mhm. Genau.
Genau, eine große Regel war auch noch, dass sie wirklich Kondome tragen mussten, was viele gemacht haben, aber einige auch nicht gemacht haben. Ja. Das heißt, leider auch ganz viele Schwangerschaften, die dann abgebrochen werden mussten.
Richtig, ja.
Nicht ganz so gut. Mhm. Ja. Und was einfach, Vergewaltigung ist schon eine sehr, sehr schlimme Sache, aber leider hat das dann auch ausgeartet, dass sie natürlich die Frauen geschlagen haben und manche Männer leider so Sadisten waren und die Frauen dann auch gefoltert haben.
Ja.
Und mitunter, das, was mich besonders schockiert hat, was ich auch gelesen habe, einfach gemeint haben, sie ritzen ihnen jetzt einfach mit Messer in den Bauch Symbole oder Wörter oder denken, das ist jetzt meine Leinwand und ich mache da Kunst drauf und haben so die Frauen wirklich verstümmelt.
Ja, richtig, ja. Also bei einer älteren Dame habe ich das gesehen, dass sie ihren Rücken frei gemacht hat und sie hatte Messerstiche gehabt. Ja. Mhm. Und dann hat sie erzählt, es gab auch Männer, die haben ihnen die Brustwarzen mit dem Messer rausgeschnitten. Ja,
ja, also,
ja, also echt. Ja, ich glaube, das sagt eh schon alles aus. Ja. Wann hat das angefangen? Meine Recherche hat ergeben, so ungefähr 1930 hat das Ganze angefangen bei den Japanern bis zur Niederlage. Mhm. Ja.
Ja, das hat sich wirklich durchgezogen. Mhm. Sie hatten auch mehrere Stationen. Mhm. Vor allem in China habe ich was mitgekriegt, genau. Taiwan mitgekriegt. Ja. Und es waren nicht nur koreanische Frauen, die da zwangsverpflichtet worden sind. Mhm. Es waren auch sehr viele japanische Frauen natürlich auch.
Ja, ja.
Aber mitunter auch Philippinen, Chinesinnen. Mhm. Und was ganz spannend war für mich, auch Niederländer.
Mhm.
Auch Deutsche habe ich gelesen, die davon betroffen waren. Und die niederländischen Frauen, ich glaube da 3 oder 4, haben dann Interviews gegeben, die gesagt haben, wir sind unmenschlichst behandelt worden.
Und auch Bücher herausgegeben.
Die Ärzte, die uns untersuchen sollten und auch dann in dem Sinne die Infektionen, die wir durch diese ganzen permanenten Vergewaltigungen erfahren haben, haben uns natürlich dann ärztlich untersucht und geholfen, aber selbst auch die haben uns dann vergewaltigt.
Ja, ja, ja. Also, das ist... Ich weiß nicht.
Das sind Zustände, die...
Ich frage mich, wie man so werden kann. Waren die oft Drogen? Weil zum Beispiel bei den... Ich habe mich echt gefragt, wie man so werden kann. Ja?
Ich weiß es nicht.
Im Zuge der ganzen Recherche, weil ich weiß zum Beispiel bei den Deutschen, bei den Nazis habe ich mich das auch gefragt. Und ich bin ja jemand, ich brauche immer einen Grund, warum ist jemand so. Ja?
Ja.
Und bei denen habe ich zum Beispiel herausgefunden, dass den Deutschen wurde Pervitin gegeben. Das ist das heute Crystal Meth.
Ah, okay.
Ja, damit sie eben so funktioniert. Mhm. Und da habe ich echt gedacht, wie kann man nur so werden?
Vielleicht ist man abgestumpft durch diesen ganzen,
oder so,
diesen ganzen Krieg, den man lebt,
dass
man gar nicht mehr funktioniert. Man will es natürlich auch jetzt nicht verteidigen oder sowas, weil ich glaube, selbst diese Männer haben wahrscheinlich Traumata hinter sich, die sie da leider dann loslassen.
Sie mussten das ja machen irgendwo.
Ja. Ja. Aber was mich einfach so schockiert hat, ist, und ich würde euch das gern vorlesen, da hat ein Soldat gesagt, wie er das empfunden hat, dass er Frauen dort vergewaltigt. Und er sagt, die Frauen schrien, aber uns war es egal, ob die Frauen lebten oder tot waren. Wir waren die Kaiserssoldaten, ob in Militärbordellen oder in den Dörfern, wir vergewaltigten, ohne zu zögern. Und das ist...
Aber weißt du, wann dir dann echt die Kotze kommt, wenn du das siehst, wie er das sagt?
Ja.
Und weißt du, wann dir dann echt die Kotze kurz vorm Rauskommen ist, wenn du siehst, da sitzt, ich habe das gestern gesehen, ein über 90-jähriger ehemaliger japanischer Soldat und der lacht.
Ja.
Da ist mir, also das, was du jetzt vorgelesen hast, da wird mir auch schon schlecht. Mhm. Aber wenn du das siehst, wenn ein über 90-jähriger Mann, weil sein Neffe hat ihm zum Interview gezwungen, weil er sagt, was ist jetzt Opi? Warst du wirklich bei diesen Sexeinrichtungen? Ich sage, ja. Und dann stand auf Koreanisch, Dorasso, ich habe mit denen Spaß gehabt. Und dann lacht er. Also, Ja, ja, also das ist schlimm. Ja. Aber ich muss den Neffen von diesem Mann verteidigen, weil er hat sehr viel gemacht. Du hast echt gesehen, wo dieser ältere ehemalige Soldat dieses Interview gegeben hat, und der Neffe war geschockt. Der hat richtig fast am Körper gezittert. Und er hat dann Vollgas gegeben, hat dann noch zwei andere ehemalige Soldaten gefunden und hat gesagt, jetzt sagt's, was los ist. Ja. Und die haben gesagt, ja, das war leider so. Und einer hat dann gesagt, wenn das meiner Frau, meiner Tochter passieren würde, ich würde mich umbringen. Mhm. Also der war reflektiert, ja, aber der erste nicht. Ja, ja, ganz schlimm. Mhm.
Ich meine, was es noch um eine Spur noch schlimmer macht, habe ich empfunden, dass es teilweise 11-Jährige waren. Mhm. Also die haben nicht Halt gemacht, auch vor Mädchen und Kindern, die sie dann einfach gesagt haben, ja, komm einfach. Mhm. Und die wurden dann in Häusern gesteckt, wo jedes Mädchen, jede Frau ein eigenes Zimmer hatte. Mhm. Und dann sind die Männer draußen Schlange gestanden und haben gewartet. Und ich habe mir gestern auch noch ein Interview angeschaut von einer, die ganz offen und ehrlich darüber gesprochen hat, wie das war. Und die hat gesagt, die haben dann hinten einfach schon an der Wand gepumpert und gesagt, er soll schneller machen, damit er auch jetzt ran kann.
Ja, ja, ja.
Und die war 14, wie sie dorthin gekommen ist. Und hat sehr schnell entdeckt, dass das furchtbar ist, was ihr da tagtäglich widerfährt. Und hat mit zwei anderen, mit den Gedanken gespielt, sich natürlich dann umzubringen. Mhm. Und hat sich versucht, mit Alkohol umzubringen.
Okay.
Mit sehr hochprozentigem Alkohol. Den haben sie dann zu dritt getrunken, waren natürlich dann im Delirium. Und sind aber dann von den Leuten gefunden worden, denen ist dann auf brutalste Weise dieser Magen ausgepumpt worden oder das rausgeholt worden, sind dann 10 Tage so richtig weg gewesen. Und diese Frau trägt jetzt in dem Sinne noch die Folgen, dass sie teilweise nicht richtig verdauen kann und totale Probleme mit ihrem Magen hat, durch diese Sachen, die passieren.
Ja, ja. Das ist ja überhaupt ein Wahnsinn. Also wir haben das vorhin besprochen. Es gibt Leute, die sagen, es ist schwierig, genau, weiß nicht, weißt du, wie viele Trostfrauen, wirklich ganz grob geschätzt, es gab?
Naja, offiziell sagt Südkorea 240, okay. Aber es sind bis zu 200.000,
ja,
was ich mitbekommen habe.
So habe ich es auch herausgefunden. Also mindestens 50.000 und 200.000, so sagt das Forschungszentrum auch, genau. Und die haben gesagt, also am Wochenende war halt viel los leider, und man kann wirklich sagen, dass 100 Soldaten auf eine Frau, also eine Frau musste 100 Soldaten bedienen. Ja. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie das körperlich geht.
Also
ich weiß nicht, wie das den Körper packt. Eigentlich müsste ja schon längst kaputt sein. Mhm. Ja. Ja. Ja, und die eine Dame hat dann auch erzählt, dass sie dann halt, dass die Männer auch ihre Gleitgels mit hatten.
Genau, ja, genau, ja, damit es schneller geht.
Richtig,
ja, und leichter geht.
Stimmt. Okay, ich muss jetzt aufpassen, dass es nicht schlecht wird.
Ja, ja.
Genau, also das sind jetzt einmal die Hard Facts. Mhm. Ich weiß nicht, wollen wir kurz erzählen, oder magst du noch?
Ich würde einfach noch so gern sagen, was das noch mit sich gebracht hat nachher dann, dass diese Frauen, wie der Krieg dann vorbei war, dann gar nicht nach Hause gehen konnten. Mhm. Die wussten nicht, wo sollen sie hin.
Ja.
Trauten sich auch Scham gar nicht nach Hause gehen. Mhm. Und das ist da, wo ich mir denke, diese ganze Existenz von diesen Frauen ist zerstört worden.
Ja, ja, das stimmt.
Die eine Frau war in China, also die wurde nach China verschleppt, hat dann 60 Jahre in China gelebt, hat dort einen koreanischen Mann kennengelernt, dessen Frau gestorben ist. Sie hatte Kinder und die hat dann gesagt, sie hat sich in diesen Mann verliebt, der Mann hat sie genommen, also zur Frau genommen.
Ja, ja.
Sie hat sich dann um diese Kinder gekümmert, weil sie natürlich keine Kinder kriegen konnte. Durch die ganzen Infektionen, die sie hatte, mussten sie ihre Gebärmutter entfernen. Ja. Nach 60 Jahren ist dann ihr Mann gestorben, dann hat sie gesagt, okay, sie geht nach Korea zurück, hat dann ihren Bruder gefunden und der möchte mit ihr nichts zu tun haben, weil sie eine Trostfrau ist.
Ja, es ist ganz schlimm.
Und das erschüttert mich so unfassbar, dass du nicht nur das durchmachen musst, jahrelang, und dann hast du aber niemanden, wo du hingehen kannst, oder du hast nichts, wo du hin kannst, weil du dich erstens so schämst, oder weil die Menschen dich so furchtbar dann behandeln.
Ja, ja, dass sie das als Scham empfinden, dass jemand in deiner Familie eigentlich Opfer von dem... Also richtig. Das verstehe ich auch nicht, ja. Anstatt dass du der Person einfach in den Arm nimmst und sagst, sorry, dass dir diese ganze Scheiße passiert ist. Also das tut mir auch weh.
Ja.
Das tut mir wirklich weh.
Ja. Wenn das Gute ist, diese eine Frau hat gesagt, sie hat dann Glück gehabt, sie hat dann in Korea oder wohnt in Korea in so einem betreuten Wohnen, wo es um diese Frauen geht, die eben Trostfrauen sind.
Ja.
Und sie hat dann, wie gesagt, erst mit 60, 70 zum ersten Mal psychologische Behandlung bekommen, um mit dem ein bisschen umgehen zu können.
Ja, ganz genau. Also ich finde es gut, dass es dieses betreute Wohnen gibt. Leider sind die meisten ja schon verstorben. Ich weiß nicht, es sind nur noch ganz wenige, die dort leben. Und den meisten Frauen ist es so gegangen. Also die meisten waren nicht in der Lage, Kinder zu gebären. Und von einer Frau weiß ich, die hat dann zwei Kinder adoptiert und sie hat so getan. Also sie hat nie ein Wort darüber verloren. Und erst als das so öffentlich wurde und sie gewusst hat, okay, meine Kinder sind verheiratet und sie sind jetzt von Freunden, werden jetzt nicht schief angeschaut, weil die Mutter mal eine Sexsklavin war, hat sie sich geoutet.
Ich zitter gerade am ganzen Körper.
Nee, ich sehe es, dass deine Augen rot sind. Ich habe vorhin schon gesehen, dass deine Augen so, ich sage, habe mir gedacht, Sarah, richtig, ich sag, du kannst das doch nicht runterkriegen.
Es ist wirklich...
Na du, als ich die Dokus gesehen habe, es ist so ein Druck in meinem Inneren stand, wo ich mir dachte, wenn du das siehst, ja. Und wie ist es denn überhaupt dann, was hast du dazu gefunden, wie ist es jetzt, es ist ja urspät an die Öffentlichkeit gekommen, ja.
Erst 1991
Sowas, gell? Hast du da irgendwas herausgefunden, wie sind die Leute... Wie ist das überhaupt bekannt geworden? Warum haben sich dann die Harmonies getraut, das
zu sagen? Ich habe nur mitgekriegt, eben, dass sich drei starke koreanische Frauen gedacht haben, wir sagen jetzt. Ja. Aber warum genau, habe ich jetzt nicht wirklich was gefunden. Ja. Vielleicht hast du da was dazu.
Ja, ich habe dazu schon was gefunden. Historisch ist es so, es gab 1970 in Korea sowas wie Kisenkwangwang, das heißt Geisha-Tourismus, wo wirklich japanische Männer nach Korea gekommen sind und dort eben wirklich bewusst in Korea Sextourismus gemacht haben. Man muss aber auch sagen, dass viele Koreaner eben sehr gut daran verdient haben. Das war leider auch was von der koreanischen Regierung. Ja, deshalb sage ich immer, man muss manchmal auch unter dem eigenen Teppich kehren. Das war von der koreanischen Regierung gewollt, weil die hat damals alles gemacht, damit ausländische Devisen kommen. Also wenn ich mir manchmal die Geschichten von meiner Mama anhöre, Haare geschnitten, verkauft, damit Devisen reinkommen, so Perücken gemacht, die haben sogar Mäuse gefangen und daraus mit dem Fell irgendwas verkauft. Und weil das eben damals so schlimm war, ist dann irgendwann später das Thema Frauenrechte ein Thema geworden. Und da gibt es eine Frau, die nennt sich Yoon Jong-ok. Die hat sich irgendwann mal so 1990 gedacht, als ich noch ein Kind war, habe ich gesehen, dass meine Freundinnen von Japanern mit Gewalt irgendwo mitgenommen wurden. Und im hohen Alter hat gesagt, jetzt will ich aber wissen, wo die sind. Und da hat sie dann in der Kirche, gab es dann so eine Bewegung, wo sie gesagt hat, jetzt finden wir das heraus. Und dann hat sich das erste Mal aus Okinawa eine Frau gemeldet, die heißt Taebongi. Und ich glaube, entweder sie oder eine andere, die waren die Ersten. Und das ist dann wirklich wie eine Welle. Mhm. Dann sind alle anderen gekommen und gesagt, hey, müsste das auch passieren.
Mhm. Weil du jetzt gerade gesagt hast, 1970. Ich bilde mir ein, dass ich gelesen habe, 1970 wurde schon eine Zahlung einmal an Korea wegen diesen Trostfrauen gemacht. Mhm. Und da wird jetzt auch noch kritisiert, dass ja eigentlich dieses Geld für diese Frauen hätte zur Verfügung sein müssen.
Ja.
Und man sagt, da hat aber Korea die Wirtschaft aufgebaut damit, mit dem Geld.
Ja,
das heißt, diejenigen, die eigentlich das Geld kriegen sollten, haben es nicht gekriegt, sondern Korea hat es in den Aufbau der Wirtschaft gesteckt.
Und das ist eben das Problem, das ich habe. Ja, ich bin keine Historikerin, ich kann es nicht beweisen. Aber im Zuge meiner Recherche und als ich studiert hatte, ich weiß nicht warum, aber ich hatte immer so dieses dreckige Gefühl, so diesen schieren Nachgeschmack. Ich glaube, die Koreaner haben ihr eigenes Volk an die Japaner verkauft. Mhm. Ja. Weil erstens frage ich mich, warum ist es jetzt immer noch so schwer, nach 40 Jahren das durchzusetzen? Anscheinend haben die Japaner schon irgendwas in der Hand, ja. Und 2015, da war die Präsidentin Park Geun-hye, das ist die erste Präsidentin, die überhaupt in der koreanischen Geschichte einem Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wurde. Und ihr Vater war ja damals eben auch Präsident und ich habe einfach das schiere Gefühl, dass sie sehr viel in die eigene Tasche gesteckt haben. Mhm. Ja. Und das Geld ist nicht bei den Damen angekommen. Mhm. Und was sollen die Japaner dann mehr machen als hallo, wir haben es euch gezahlt. Ja. Wo es dann angekommen ist, darauf haben wir keinen Einfluss. Also
es das gibt verstehe hier noch leider. Einen Skandal. Ja. Ist das vielleicht eh sogar dieser ähnliche, von dem jetzt du gesprochen hast, dass, nein, 2020 war das sogar, okay. dass auch so eine Organisation sich für diese Trostfrauen eingesetzt hat und eben auch Spenden und so weiter geholt hat, um zu helfen. Und dann sind sie auch drauf gekommen, dass die das in die eigene Tasche gesteckt haben, dieses Geld. Und da ist dann auch passiert, dass natürlich die Leute dann angefangen haben zu sagen, und das ist das Schockierende, stimmt das überhaupt, was die da alles erzählen?
Das ist ja das, was das Problem ist.
Ist das überhaupt richtig, dass diese Frauen sagen, dass sie vergewaltigt worden sind?
Ja, das ist ja das Problem, dass sie das in Frage stellen.
Richtig.
Nicht unbedingt
das
Geld.
Und das kommt aber sogar von koreanischen Leuten, die das sagen dann. Ja.
Ich habe dann leider die Vermutung, also darum geht es ja, die Frauen, natürlich können sie das Geld gut gebrauchen, ja, aber denen geht es nicht darum, die sind jetzt 90, denen geht es nicht ums Geld, die wollen einfach nur sagen, die wollen wissen, es tut mir leid, es ist wirklich passiert und Entschuldigung von der japanischen Regierung. Und wenn es gibt in Korea auch Leute, die sagen, ja, die das verneinen, und das sind meines Erachtens dann Zinilpaar, die pro-japanischen Koreaner, die eben das eigene Volk verkaufen. Mhm. Meine Meinung, aber ich bin keine Historikerin.
Ja, wie gesagt, wo wir jetzt gesagt haben, so dieses Verleugnen, da hat es jetzt eben 2007 hat ein Politiker gemeint, der amtierende Premierminister sogar, es gibt keine Beweise dafür, dass Zwang auf diese Frauen ausgeübt worden ist. Und dann hat er aber ganz schnell zurückgerudert, weil das hat er im März gesagt, und dann im September oder sowas hat er sich für seine Aussage noch einmal entschuldigt.
Ja. Redest du jetzt vom Japanischen?
Vom Japanischen,
ja. Okay. Ja, das hat er zurückgezogen, das weiß ich, weil da gab es so viele Dokumente, die das im Nachhinein schwarz auf weiß dann widerlegen konnten, seine Aussage, ja. Ja, ich habe mich jetzt auch gefragt, erstens, okay, wir wissen leider, dass die Japaner sagen, das war nicht so. Und ich habe mir jetzt genau angeschaut, was für Ausreden die finden. Wie du sagst, es gibt unterschiedliche Sachen, aber die haben eben gemeint, dass das jetzt nicht von der japanischen Regierung und dem japanischen Militär initiiert wurden, sondern dass es dazwischen Betreiber gab, die eben daran Geld verdienen wollten. Ja. Was aber nicht stimmt, das war eine ganz lange Begründung auf der japanischen Seite. Und dann kommen halt immer wieder irgendwelche Faulausreden wie, ja, die sind ja freiwillig mitgekommen, die wollten Geld verdienen, ja, bitte. Aber wir wissen, dass es wirklich mit Dokumenten belegt, und da gibt es sogar einen japanischen Historiker, der heißt Yoshimi Yoshihaki, der hat sich da auch auf die Suche gemacht, weil er selber so geschockt war. Wie kann das sein, dass wir über unsere Geschichte nicht Bescheid wissen? Und der hat selber in den Archiven Unterlagen vom Militär gefunden, dass das alles mit Zwang verbunden war und das war wirklich von der japanischen Regierung initiiert. Mhm. Ja, das ist so. Und auf der rechtlichen Seite, natürlich, es gab da jetzt ganz viele Gerichtsverfahren, weil ich habe mir gedacht, was ist jetzt? Ja, wieso kann jetzt ein Gericht nicht sagen, wenn es Beweise gibt, ja, okay, Japan soll Entschädigung zahlen. Daran sieht man erstens, dass das Recht nichts mit Gerechtigkeit zu tun hat. Ja, unsere Gesetze haben genau null mit Gerechtigkeit zu tun. Ein Recht ist einfach ein Recht, wenn es wenn das Recht zu einem Recht geworden ist, so wie das die Gesetzlage verlangt. Ja, das habe ich echt kapiert. Ganz am Anfang haben die Japaner gesagt, ein koreanischer ziviler Bürger, weil das waren ja die Damen, kann ein Staat nicht verklagen. Mhm. Okay, das war mal die erste Begründung. Mhm. Und dann hat Korea gesagt, nein, das stimmt nicht, weil ihr habt das Verbrechen in unserem Territorium begangen, können wir sehr wohl machen. Und jetzt hat das koreanische Gericht, war das vor einem Jahr oder so, gesagt, dass Japan den Überlebenden eine Entschädigung von ca. 142.000 Euro zahlen soll. Aber es ist eine ganz andere Frage, die Koreaner können das nicht exekutieren. Jetzt haben die Koreaner gesagt, wir werden das ganze japanische Vermögen, das es auf koreanischem Territorium gibt, für uns einnehmen. Und ja, aber sie wissen ja halt nicht genau, wo was ist. Ja. Mhm. Also es ist eine ganz andere Frage, ob man das realisieren kann oder nicht.
Wie gesagt, ich habe da auch eben durch diese ganzen Verfahren und sowas, ich habe versucht, da durchzusteigen. Ich habe nicht mehr durchsteigen können.
Ist schwierig.
Es war so ein extremes Hick und Hack mit 2000 irgendwas, dann wieder 2003, dann wieder da und man dachte,
ja.
ich ich blicke überhaupt nicht durch. Im Prinzip ist es aber für mich, was ich so verstanden habe, Japan hat immer wieder Zahlungen gemacht und irgendwann einmal, ich weiß jetzt leider nicht mehr, welches Datum das war, hat ja Korea und Japan beschlossen, wir sind theoretisch wieder gut miteinander und alles, was passiert ist, ist wieder, passt wieder. Wir haben die Entschädigung bezahlt deswegen ist das jetzt für uns alles abgeschlossen. Aber dass man es zugibt, das ist immer noch nicht da.
Ja, richtig, genau.
Wir haben das jetzt abgeschlossen, Korea und Japan haben diesen Vertrag gemacht oder diesen Beschluss gemacht. Ja. Wir haben die Zahlung gemacht und die Frauen haben es ja nicht alle, also das ist auch, die Frauen haben ja auch das Geld angenommen, weil ein paar Frauen haben natürlich das Geld sich als Entschädigung genommen und sie haben es ja gekriegt und deswegen ist es für uns, danke, das war's.
Ja.
Es ist kein Thema mehr für uns.
Richtig. Also das hat mich auch ein bisschen verwirrt und es ist so, wie du sagst, wenn man es genau nimmt, ist es so, warum die Frauen jetzt, die wenigen jetzt überleben, noch leben und manche sind ja, glaube ich, so über 100 oder so, was ich gestern gesehen habe. Das Problem, das sie haben, ist, wenn man es juristisch auslegt, hat sich Japan nie dafür entschuldigt und nie rechtlich zugegeben. Das Einzige, was Japan gemacht hat, ist eine humanitäre Unterstützung mit den Zahlungen. Ja. Und die haben gemeint, das ist halt ganz was anderes, weil Japan sagt dann, okay, gut, ihr wart mal eine Kolonie von uns und die haben sowas wie eine Pauschalzahlung gemacht, aber sie haben nie gesagt, dass sie wirklich Koreanerinnen als Sexsklaven hatten und hatten sich nie offiziell entschädigt. Und das ist eben der Punkt.
Ja. Und sie haben auch gesagt, was ich gelesen habe, uns geht es theoretisch ja gar nicht um das Geld.
Ja.
Es geht uns darum, dass wir eine persönliche Entschuldigung erhalten.
Ganz genau.
Weil jeder, der sagt, es tut mir leid, dass das euch angetan wurde, hat das global gemacht, hat es in eine Kamera gesagt, aber keiner kommt zu uns persönlich, stellt sich vor mich hin und sagt, es tut mir leid.
Ja, richtig.
Und das, auch, das ist das, auf was sie eigentlich pochen. Ja, das ist das, deswegen sie immer noch protestieren.
Ja, sie wollen einfach von der japanischen Regierung eine Entschuldigung haben. Das haben sie nie gekriegt.
Und du kennst ja diese Statue?
Ja.
Es gibt ja eine Statue von einem kleinen Mädchen in Gold, das auf einem Sessel sitzt und daneben ist ein leerer Sessel. Es gibt auch verschiedene Arten von Statuen, die alle in Gold gehalten werden, von einer etwas älteren Dame und einer jüngeren Dame, die sich umarmen. Und diese Statuen gibt es jetzt viel in der USA und eben Deutschland gibt es jetzt eine Statue, die dort steht. Das ist die erste, die in Europa steht.
Okay.
Und da hat sich die japanische Botschaft ganz, ganz vehement dagegen gewehrt, dass diese Statue aufgestellt wird.
Voll Druck gemacht, ja.
Die haben diesen Bürgermeister gesagt, ihr seid ja eigentlich Partner mit uns, also so diese Partnerländer, die man hat. Und er verlangt jetzt, dass dieser Bürgermeister dieses Recht, dass diese Statue stehen darf, zurückzieht. Hat dieser Bürgermeister auch getan, weil er sich unter Druck gesetzt gefühlt hat. Sie haben dann so ein Abkommen gemacht, ja, diese Statue darf im Zuge eines Kunstprojekts zwei Jahre hier stehen in Berlin. Okay. Hätte eigentlich schon, glaube ich, 2022 abgebaut werden sollen. Mhm. Steht noch immer. Und jetzt, glaube ich, haben sie nochmal Druck gemacht und jetzt soll sie im September 2024 abgebaut worden sein. Ich habe aber dazu noch nichts gefunden jetzt in dem Moment.
Ja, ja.
Also auch hier, selbst wenn sie woanders steht, möchte Japan, dass diese Statue nicht dastehen.
Ja, ja. Das habe ich gehört, dass das durch Künstler initiiert wurde und Japan hat gesagt, dass wenn diese Statue weiter bleibt, ich glaube in Freiburg wollten sie es auch aufstellen.
Ja, genau. Dann ziehen Japan, sie dieses Bündnis zurück.
Genau,
oder so,
hat gell? Gesagt, da wird es dann immense Probleme zwischen unseren freundschaftlichen Beziehungen geben. Also das war schon fast wie eine Drohung, haben sie gesagt.
Also
das ist diese Bronzestatue, das wollen ja sagen. Ja.
Aber dass eine Statue so eine Bedrohung darstellt für sie, das finde ich so spannend.
Ja. Ja, du, in meinen Augen ist das wirklich ein reines Wissen, dass sie das gemacht haben, aber... Ich weiß nicht warum und das unterscheidet eigentlich die Deutschen von den Japanern, ja, weil die Deutschen geben das zu, ja. Wir wissen alle das, was Hitler gemacht hat, aber es geht ja nicht darum, dass ich immer wieder auf eine Wunde aufreiße, sondern sie haben sich entschuldigt und fertig und Aufklärung soll stattfinden. Aber ich weiß nicht, warum die Japaner das nicht zugeben können. Weiß ich echt nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Was da, wo man sich denkt, es ist doch so offensichtlich, es gibt doch Unterlagen noch von damals, wo steht, dass sie zwangsrekrutiert wurden.
Ja.
Ich verstehe das echt nicht.
Ja. Ich meine, vielleicht haben sie auch dieses Denken, was eben viele vielleicht auch Deutschland und Österreich haben, wir werden immer wieder auf das reduziert. Mm. Ja, was es ja wirklich manchmal ist. Mm. Du bist ein Deutscher, du bist ein Österreicher, der berühmteste, den es gibt, der Hitler. Ne? Ja. So auf die Art.
Es ist leider wirklich so.
Ja, dass das ja es ist wirklich so. Und ich könnte mir da vielleicht auch vorstellen, dass sie eben Angst haben, dass sie auf dieses reduziert werden. Mm. Dass das vielleicht die Möglichkeit ist, weil in diesem einen Interview hat der Interviewer die Frau gefragt, was würde jetzt passieren, wenn sich jemand bei Ihnen entschuldigt, dass Ihnen das angetan worden ist? Würden Sie ihm verzeihen? Und sie sagt, ja, ich würde diesem Menschen verzeihen, weil er hat mich ja nicht vergewaltigt. Dieser Mensch, der sich jetzt gerade bei mir entschuldigt, hat mich ja nicht vergewaltigt. Er hat es ja nicht getan, sondern die Sünde, die begangen worden ist, dass ich vergewaltigt bin, das hat er entschuldigt. Und das ist in dem Sinne unentschuldbar. Weil ihm kann ich ja sagen, ja, es ist für mich okay, ich verzeihe dir, ich nehme deine Entschuldigung an, weil es ja um die Sache geht und nicht, weil es das ja du nicht getan hast.
Aber wenn diese Halmonis in der Lage sind, sogar sowas zu sagen, ich wüsste nicht, ob ich da so objektiv sein könnte, zeigt das eigentlich, dass sie schon sehr reflektiert sind und nicht nur mehr noch in ihren Opferemotionen stecken, sondern sagen, ich will einfach nur, dass du dich entschuldigst. Aber sie sind schon so weit, dass sie sagen, ich weiß, dass du nichts dafür kannst.
Das ist halt, und dass sie eigentlich nicht mehr wollen. Weil sie brauchen, wie sie gesagt haben, ich brauche kein Geld, ich brauche das alles nicht, sondern ich möchte, dass sich offiziell jemand sagt, ich bekenne mich dazu, dass das passiert ist und es tut mir leid.
Ja, richtig, ja. Ich weiß nicht warum, aber ich muss die ganze Zeit an Viktor Frankl denken. Mhm. Ja, also es ist genau dasselbe, ja. Weil meine Mutter sagt das nämlich auch immer, weil meine Mutter tut sich auch immer zusammenreißen, wenn wir über Japan reden, weil sie eben auch das noch hat, so die Japaner, weil ihre Mutter halt davon betroffen war. Und ich muss sagen, ich musste immer, es ist genau das, was jetzt von dieser Halmoni erzählt hat mit der Sünde, weil ich habe ein Interview von Viktor Frankl gesehen und das ist ja eben damals in der Nazizeit ein Österreicher gewesen, der dann in die USA geflüchtet ist. Der war auch im KZ, ja, nicht kurz. Der ist der Begründer der Logotherapie und Existenzanalyse. Und dann habe ich gesehen, wie er vor dem Rathaus eine Rede gehalten hat und er hat gesagt, wissen Sie, die Amerikaner fragen mich, wieso fährst du immer wieder nach Österreich, das Land, das dich umbringen wollte, ja. Und da hat er wirklich, ich habe so eine Gänsehaut gekriegt. Ja. Er hat dann ganz laut gesagt, damals war es so, dass Hitler, also die schlechte Ernte dieses Landes, an die Macht gekommen ist. Aber als es mir richtig schlecht gegangen ist, waren es auch die Österreicher, die mir geholfen haben. Mhm. Ja. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Man muss es einfach nur zugeben können und sagen, okay, das ist passiert,
aufklären. Das ist Geschichte, das gehört zu uns.
Richtig, und wir werden dafür dann auch nicht irgendwie die ganze Zeit nachtragend sein, ja, und passt, also, es gibt in Japan genauso Leute, die wollen, dass die Regierung das zugibt, ja, gibt es auch.
Weil du jetzt gerade sagst, in Japan wollen die, dass sie das zugibt, es hat dann, wo es dann offiziell bestätigt worden ist, dass Japan auch sagt, ja, das ist passiert, haben sie es plötzlich in die Geschichtsbücher hineingenommen, aber nicht in alle Geschichtsbücher hineingenommen, was ich auch ganz spannend empfunden habe, und es waren dann auch ganz viele Kontroversen mit einer Zeitung, die Artikel veröffentlicht hat zu dem Thema und die mussten sie dann nachher plötzlich wieder rausnehmen, weil ja dann Japan dann doch wieder gesagt hat, na, das ist ja nicht mit Zwang passiert. Das heißt, irrsinnig viele Artikel mussten da wieder entfernt werden, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben.
Okay. Na, da hoffe ich, dass die Geschichte, die ich in der Schule gelernt habe, halbwegs richtig ist. Wenn du sowas in der Schule lernst, ich frage mich, okay, ob es so anders bei uns in Österreich ist, ich weiß es nicht, ja. Aber in Korea haben sie ja genau dasselbe Problem mit den Geschichtsbüchern. Manche sagen, das ist ein Blödsinn, manche sagen, das ist von den Siegermächten damals vom Krieg beeinflusst. Keine Ahnung, was ich gelernt habe in der Schule. Ja. Also, ja, das ist Geschichte, ist halt immer die Frage, wer sie schreibt.
Ja.
Das sind meistens die Siegermächte.
Ja. Ich hoffe aber einfach, dass gerade diese Geschichte, weil einfach jetzt diese Zeitzeugen oder diese Opfer wahrscheinlich bald nicht mehr da sein werden.
Ja, leider.
Dass das dann doch da bleibt und dann nicht in Vergessenheit geregt und dass es dann komplett unter den Teppich gekehrt wird, weil einfach diese Menschen nicht mehr da sind, um dafür das zu kämpfen. Ja.
Also das hoffe ich auch. Ich habe aber Hoffnung, weil 2018 haben sie es endlich geschafft, eine öffentliche Forschungseinrichtung nur für dieses Thema Sexsklavinnen in Korea aufzubauen.
Da gibt es ein Museum, habe ich jetzt mitbekommen.
Ja, gibt es auch, aber es gibt soll, auch ein Forschungszentrum.
Ja, ja. Das soll sehr bedrückend sein, habe ich gehört.
Das ist sicher bedrückend,
Museum,
ja. Also das hoffe ich auch, dass das noch lang in den Köpfen der Menschheit bleibt, dass es passiert ist, ja. 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 Gestern, wo ich die Harmonies gesehen habe, habe ich mir echt gedacht, ah, das ist so, es tut so ein Druck im Herzen.
Ja.
Ja. Wo ich mir da echt denke, ach du meine Güte.
Wie gesagt, ich denke mir einfach immer, es ist so viel zerstört worden. Genau, das fällt mir jetzt gerade noch ein. Er hat sie gefragt, dieser Interview, was bereuen Sie in Ihrem Leben? Und sie hat gesagt, wissen Sie, ich war 14, wie Sie mich geholt haben. Ich wollte lernen. Ich wollte in die Schule gehen und dass ich nicht lernen konnte, das ist das, was ich bereue. Und sie hat gesagt, wenn ich das Geld gehabt hätte oder wenn ich Geld gekriegt hätte als Abfindung, als dieses Geld, ich hätte es Männern und Frauen gespendet, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, den Zugang zu Schulen zu kriegen, um lernen zu können.
Ja, das ist schon schlimm, ja.
Kannst du
ja.
das vorstellen?
Ja.
Sie bedauert es nicht lernen zu können und wollte eigentlich den anderen helfen, lernen zu können.
Dass sie dann,
weil sie es nicht konnte.
Ja, dass sie sich dann weiterbilden oder Ausbildung kriegen, ja. Ja. Wow, das ist schlimm. Ja, ich sag's dir wirklich, ich hoffe, dass das nicht doppelt passiert, aber schau dir unsere Welt an, überall Krieg. Ich hätte mir das nie gedacht, dass wir Krieg in der Schule habe ich gelernt, ach, wie toll, wir sollten alle glücklich sein, jetzt haben wir die EU. Jetzt werden wir nie wieder Krieger, mein Schatz. Schau dir unsere Nachbarn in der Ukraine, wo ich mir denke, Alter, was hat das jetzt gebracht?
Ja.
Gar nichts. Also, ja.
Ja.
Ja, also ich bin sehr froh, Silke. Ich sehe, du hast rote Augen, ja. Deshalb rede ich jetzt, um das Loch hier zu füllen, die Stille. Also ich finde, das war jetzt historisch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich bin sehr froh, dass du das angesprochen hast. Und ich kann mich auch erinnern, als ich dieses Drama gesehen habe, ich habe auch so weinen müssen, weil ich eben weiß, dass das wirklich passiert ist.
Ja.
Ja, das ist keine reine Fiktion, sondern diese Harmonies gab es wirklich.
Ja.
Ich habe auch geweint, als ich dieses Drama gesehen habe. Also, genau.
Ich würde euch irrsinnig gern dann auch in den Shownotes dann die Dokumentationen reingeben, dieses eine tolle Interview, dann diese längere Dokumentation, wo es eben wirklich um diese Comfort-Frauen geht. Es waren wirklich zwei sehr gute Dokumentationen.
Oh ja.
Genau. Also falls euch es wirklich interessiert, nehmt euch Taschentücher, schaut es vielleicht in einem Moment, wo ihr Kraft habt oder wo es euch vielleicht gerade besser geht. Weil es ist schon sehr bedrückend.
Ja, ist es auf jeden Fall, ja.
Ja.
War auch selber verwundert, dass mich das so mitnimmt. Ich meine, ich habe immer geglaubt, ich bin so abgehärtet wegen meiner Arbeit, ja. Aber nein. Aber es war wichtig, dass wir es angesprochen haben, Silke. Sehr, sehr wichtig. Ja. Sehr, sehr wichtig. Und genau, es war sehr schön, dass wir mit euch da ein bisschen einen Einblick in die traurige Geschichte Koreas haben durften und dass ihr dabei wart. Und ich glaube, das nächste Thema wird dann nicht mehr so bedrückend sein.
Ja, ja, weil ich glaube, mein Herz schafft es sonst nicht.
Nein, zu viel nicht. Nein, das nächste Mal machen wir was anderes.
Machen wir wieder ein bisschen was anderes. Nee. Ja. Aber es war uns einfach wirklich wichtig, weil das einfach was Großes, Geschichtliches ist, das nicht in Vergessenheit geraten darf. Und das ein bisschen rausgebracht werden soll in die Welt.
Ja.
Weil wenn man sich vielleicht mit Geschichte nicht beschäftigt oder mit dem Land nicht beschäftigt, weiß man gar nicht, was da alles passiert ist.
Richtig, ja. So ist es ja. Und wenn ihr in Myeongdong unterwegs seid, Leute, es gibt, glaube ich, immer noch so diesen Sextourismus in Myeongdong, die speziell auf japanische Männer spezialisiert sind. Das gibt es leider immer noch. Wenn ihr das irgendwo in Myeongdong sehen solltet, dann richtet ihnen von ihnen bitte einen Mittelfinger von mir aus. Im Ernst jetzt.
Irgendwann machen wir das selber.
Genau, wir machen es selber. Mit der gleich Doppelteltmesser.
Genau. Im Doppelpack.
Genau. Na gut.
Na gut, wenigstens ein bisschen mit einem Lächeln beenden wir diesen Podcast für heute.
Ja, war schön, dass ihr mit dabei wart. Nobu Kamsahayo.
Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Abend
oder
einen schönen Nachmittag.
다음에 다시 만나요. 안녕.
안녕. 바바.